Da wurde ich dann auch überall genommen und es war auch kein Problem. Und dann war auch die Entscheidung, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Und wir alle drei hatten uns so ein bisschen umgeguckt, okay, ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Wer gibt uns jetzt Geld? Wo kommt das her? Ja, dann haben wir mit dem Wischmopp das Papier nass gemacht, getrocknet im Backofen und mit so einem Lochblech im Internet bestellt, über 3D-Druckwerkzeuge irgendwelche Versuche gemacht. Da ist so das Thema, das Ganze nicht zu ernst nehmen. Also auch sich selber nicht zu ernst nehmen und zu sagen, okay, wenn ich jemals so einer bin, dann habe ich echt was falsch gemacht im Leben.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Timon Vorhoff am Mikro und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht und habt euch auch schon viel für das Jahr 2023 vorgenommen. Wir tauchen hier in diesem Podcast gemeinsam mit spannenden Gästen alle 2 Wochen dienstags ins kalte Wasser und begeben uns in Geschichten, die meine GesprächspartnerInnen außerhalb ihrer Komfortzone gebracht haben. Ich spreche dabei mit GründerInnen, AbenteurerInnen und Menschen von nebenan. Für die melodischen Motivationstexte checkt die Playlist heiße Songs, auf die jede Woche neue musikalische Mutmacher von meinen Gästen und mir landen. Falls ihr also so eine Playlist gesucht habt, jetzt habt ihr sie gefunden, verlinkt in den Shownotes. Diese Woche ist Christopher Feist zu Gast. Er hat sich nach seinem Studium der Idee einer Luftpolsterfolienalternative aus Papier, die sein Kumpel Fabian während des Studiums entwickelte, angeschlossen. Ihr Gründungsweg mit ihrem dritten Gründungspartner war gesät mit vielen externen Herausforderungen, angefangen mit Corona, Lieferengpässen und Haftstreiks. Trotzdem haben sie es geschafft, mit ersten Prototypen bereits etliche zukünftige Kunden zu gewinnen und über ein Crowdinvesting die nötige Finanzierung zu stemmen. Also jetzt noch schnell dem Podcast hier folgen bei Spotify und wo ihr gerade hört, zuhört, und falls ihr was Spannendes für euch mitnehmt, gerne weitersagen und mit eurer besten Freundin oder besten Freunde teilen. Und jetzt direkt rein ins Gespräch. Viel Spaß. Ja, hallo Christopher.
Grüß dich, hi.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir tauchen heute also ein bisschen ab in das Thema Papier und hauptsächlich auch Papier im Versand, denn da ja knüpft eure Idee des Paper an, eine Luftpolsterfolie aus Papier. Mhm. Ihr habt mittlerweile schon eine Produktionshalle auch, ihr habt ein Crowdinvesting gemacht, habt eine Produktionshalle, habt strategische Partner finden können, die euch bei der Logistik helfen, aber auch bei der Produktion, also in Richtung Maschinenbau. Ihr seid jetzt, habt euer erstes Büro, also habt schon einiges jetzt geschafft. Ihr seid nicht so komplett am Anfang. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
Wir sind zu 10. Ich sehe, du bist sehr gut informiert.
Ihr seid zu 10, sehr gut. Also ihr habt schon auch ein gutes Team zusammen. Und seid jetzt auch schon, habt den Markteintritt geschafft, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ihr seid jetzt, euch kann man offiziell sozusagen kaufen. Ihr seid über den Prototypen hinaus.
Ja, jein. Jein. Also man kann uns kaufen, aber du wirst vielleicht noch nicht direkt beliefert, sagen wir es mal so.
Okay, alles klar. Aber ihr arbeitet daran, dass
genau,
das jetzt
es ist quasi
jetzt
unmittelbar
den Schritt.
davor. Ich glaube, auf die Geschichte
Okay.
können wir gleich noch zurückkommen, aber wir sind quasi
Okay.
auf den letzten Metern.
Cool. Die Idee zu PayPair ist ungefähr 2018 entstanden und da würde ich sagen, knüpfen direkt einfach mal an. Also nochmal kurz zu dir, du hast Wirtschaftswissenschaften in Hannover studiert und bist dann eigentlich direkt nach dem Studium bei PayPair, also dein erster Arbeitgeber war sozusagen PayPair oder du hast dich mit der Gründung von PayPair beschäftigt. Wie kam es dazu, wie ist die Idee entstanden und wie bist du zu der Idee gekommen?
Also da muss man auf jeden Fall damit anfangen, dass ich ja gar nicht die Idee selber hatte, sondern einer meiner Mitgründer, deswegen Grüße gehen raus an Fabi, der in seinem Studium auf die Idee gekommen ist. Und zwar geht die Geschichte so, dass seine Mutter in der Leuchtenindustrie gearbeitet hat und in dem Zuge sich mit Verpackungslösungen auseinandersetzen musste, da aber nicht richtig was gefunden hat, das hat er mitbekommen und er brauchte noch für so ein, bei uns hieß das damals so extracurricular, ne? Da musstest du so Schlüsselkompetenzen machen. ein Thema. Das hat er so ein bisschen zum Anlass genommen, sich da irgendwie mal Gedanken zu machen und kam dann ganz simpel auf die Idee einer Luftpolsterfolie aus Papier und hat dann im 3D-Druck die ersten Versuche gemacht mit Schöpfkästen für Kinder und ja, ich glaube, seine Bachelorarbeit dann drüber geschrieben, bis dann klar wurde oder die Professoren damals gesagt haben, Mensch, das ist doch keine schlechte Idee, mach doch mal so ein Stipendium. Und bei so einem Stipendium bietet es sich immer an, wenn man so ein bisschen interdisziplinär unterwegs ist. Und da kannte er noch wen, der da irgendwann mal was mit Zahlen gemacht hat. Und das war dann meine Wenigkeit. Und so bin ich dann dazugekommen. Also wir haben dann 2020 pünktlich mit Corona im März, also wir saßen noch ungefähr 2 Wochen ganz freudestrahlend im Coworking Space und hatten unsere ganz tolle Erfahrung, bis dann alle erstmal nach Hause gehen durften. Genau so hat das angefangen.
Okay, das heißt, die Idee ist zu dir quasi gekommen. Es wurde noch jemand gesucht, der sich mit ein bisschen Zahlen auskennt, Wirtschaftswissenschaften, passt da ganz gut dazu. Du bist mit deinem Studium ungefähr fertig. Wieso hast du dich dann dazu überreden lassen, dann da mitzumachen bei der Idee? Weil nach dem Studium, so im Studium hat man wenig Geld und so weiter und so fort. Man hat viel Zeit, wenig Geld, wie das manchmal ist. Beim einen Studium vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Zeit. Aber also ich kann mich noch erinnern, man freut sich auch so auf den ersten Job, endlich Geld verdienen. Bisschen Wochenende dann auch, weil im Studium war das auch alles so ein bisschen fließender. Endlich mal irgendwie so ein fixes Wochenende haben. Und da hast du dich jetzt aber erstmal dagegen entschieden, oder hast du auch schon irgendwie, warst du schon in der Bewerbungsphase, hattest schon Bewerbungen rausgeschickt, hattest vielleicht irgendwie schon auch einen Arbeitgeber am Haken irgendwie, oder bist du sofort, war eigentlich direkt klar, wenn ich im Studium fertig bin, dann geht's hier, dann probiere ich das jetzt erstmal mit meinem Kollegen.
Es war ein komplett fließender Prozess. Also ich muss dazu sagen, ich habe davor, also ich sag mal so, das Wirtschaftswissenschaftsstudium bietet einem schon etliche Freiheiten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich habe das schon sehr genossen. Also ich glaube, so eine Klausurenphase, die war dann immer anstrengend, aber so die Zeit dazwischen, das war schon schön. Ich habe da ein paar Praktika gemacht, unter anderem beim Big Four, bei Deloitte in Hamburg. Ich hatte zwar ein super cooles Team, aber allgemein diese Corporate-Welt hat mich einfach nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen. Dann habe ich gemerkt, okay, aber so strategisch was zu machen, finde ich ganz gut. Und habe dann in Berlin ein weiteres Praktikum bei dem anderen Startup gemacht.
Und hast du schon mal ein bisschen Startup-Luft geschnappt?
Genau, also ich habe quasi in der Zeit, wo Fabi damals auf mich zukam, schon ein Praktikum bei einem Startup zu dem Zeitpunkt gemacht. Und naja, ich glaube, das umschreibt mein Typ Mensch so ein bisschen. Ich bin ein sehr impulsiver Entscheidungsfinder, was ja, also ich habe da nicht lange überlegt. Ich hatte auch immer Lust, irgendwie mal was Eigenes zu machen, aber keine großen Ambitionen. Ich hatte vorher mit einem Kumpel mal, wie das immer so ist, da hast du irgendwie so eine Idee für irgendeine App oder irgendwas und überlegst dir was, aber das hat sich da nie so richtig ergeben. Und ja, ich meine, dieser Anreiz, da irgendwas zu starten, aber wir hatten gar nicht die großen Ambitionen. Also ich glaube, wir sind da nicht reingegangen und haben gesagt, okay, also 2022 haben wir ein Team von 10 Leuten und keine Ahnung, knapp 2 Millionen Euro geraced, ohne 1 Euro Umsatz gemacht zu haben und solche Dinge. Das war nie das Ziel. Also das war einfach, wir versuchen das jetzt mal, wir trauen uns das irgendwie zu und hätte mir damals, das ist ja dieses Übliche, ich glaube, das ist ja fast Quintessenz von deinem Podcast zu sagen, hätte mir das damals jemand gesagt, dass ich das hier irgendwie mal mache, hätte ich es nie gemacht, aber irgendwie hat man es dann ja doch gemacht. Und so hat sich das eine vom anderen dann ergeben. Also wir hatten dann ein Stipendium, das ging.
Aber du hast, sorry, wenn ich da kurz dazwischen gehe.
Gerne.
Du hast gerade gesagt, du hast auch schon mal so ein paar andere Sachen angefangen im Studium, Apps, ein paar andere Sachen, kleinere Sachen. Was war denn jetzt der Unterschied so zwischen, gab es auch einen Unterschied vom Gefühl her, was dir gesagt hat, okay, das könnte jetzt mich auch länger beschäftigen, das könnte, hat wirklich irgendwie größeres Potenzial als meine bisherigen Ideen, die irgendwie nie so richtig so durchgestartet sind oder die vielleicht irgendwie immer mal zwischendurch abgebrochen haben. Also gab es einen Unterschied so zwischen dieser, ja, in dieser Anfangsphase dieser Idee im Vergleich zu diesen kleineren Ideen, die du gerade schon angesprochen hast? Das würde mich nochmal interessieren.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich waren wir dann zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen weiter. Also Fabi hat ja schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet Und es war schon so ein bisschen greifbarer und es war sowieso dann auch eine Idee, die einen gewissen Impact-Gedanken hatte. Und das hat mich auch nochmal, glaube ich, ein Stück weit mehr motiviert, da was zu machen. Und ja, ich glaube, der Zeitpunkt war auch einfach ein anderer. Also man hatte dann, ich war gerade fertig mit dem Studium, ich wusste eh nicht so ganz genau, was will ich jetzt eigentlich machen. Und das Stipendium hat natürlich auch einfach den Vorteil, du kriegst monatlich Geld überwiesen. Von daher ist es schon mal so eine gewisse Art Sicherheit und das war dann eher so ein Modus von, ja, also wir machen das jetzt mal und gucken, was passiert. Und wir kriegen ja jeden Monat Geld und im Lebenslauf sieht es dann auch nicht schlecht aus, wenn ich da geschrieben hätte, wir haben irgendwie was Eigenes probiert, weil jeder ja weiß, wenn du so ein Ding anfängst, da lernst du unfassbar viel. Also das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass wenn du so ein Startup irgendwann aufziehst, da denkst du so, wofür habe ich eigentlich so lange studiert und warum weiß ich eigentlich so wenig darüber? Da lernst du einfach so viel dazu, auch einfach im Umgang mit Problemen zum Beispiel. Das kannst du vorher gar nicht simulieren. Und von daher hatte man da einfach nichts zu verlieren und die Umstände haben sich das einfach so zurechtgeschoben.
Okay. Also hast du so ein bisschen auch als Weiterbildung schon direkt gesehen nach dem Studium, noch ein bisschen oben draufsetzen, deinen Marktwert vielleicht im schlimmsten Fall ein bisschen steigern durch die Erfahrung, da was aufzubauen. Und die Idee hat aber besser funktioniert dann, als vielleicht von Anfang an irgendwie so gedacht. Die Idee, ne, war schon, dir war schon bewusst oder euch war schon bewusst, okay, ist eine gute Idee, hat sogar auch Impact, also ist auch irgendwie was Sinnvolles. Aber ganz genau kann man es natürlich nie wissen, wenn man irgendwie so zu zweit im Zimmer sitzt
Ja,
und sich
also
da halt was irgendwie überlegt.
wir haben natürlich auch früh genug gemerkt, okay, es fehlt an technischer Unterstützung. Und haben relativ zügig dann auch den dritten Mitgründer mit ins Boot geholt. Also Steven, auch an dieser Stelle Grüße an dich, dass ich hier keinen unter den Tisch fallen lasse. Genau, also wir sind dann zu dritt losgezogen und wir kannten uns halt alle schon seit über 10 Jahren. Sicherlich hat das auch geholfen, bringt so eine gewisse Resilienz gegenüber Problemen mit sich. Auch wenn ich ganz ehrlich sage, dass es in Teilen, wenn du dann von so einer Studentenmentalität irgendwann umschalten musst und sagst, okay, es ist jetzt hier nicht nur noch irgendwie so ein bisschen hin und her, sondern wir müssen hier verbindlich irgendwie was erreichen, gibt es da sicherlich auch Herausforderungen. Das mal, also das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber wir haben das ganz gut hingekriegt. Wenngleich es natürlich Momente gab, gerade wenn man sich so mal anschaut, wenn dieses Stipendium dann ist es zu Ende gegangen, so, und dann war schon mal klar, irgendwie, woher brauchen wir jetzt Geld? Und wer gibt uns Geld? Also wir hatten eine Idee, das war es eigentlich auch. Ja? Also wir hatten eine gute Idee, wir wussten, wir hatten eine Ahnung, wie man das Ganze irgendwie machen könnte. Wir haben auch ein Patent angemeldet, aber das Patent, das meldest du ja an, ohne zu wissen, ob das überhaupt funktioniert. Heute kann ich dir sagen, das Patent, was wir damals angemeldet hätten oder hatten, das hätte wahrscheinlich so nicht funktioniert. Und naja, dann mussten wir einfach Entscheidungen treffen. Ich glaube, die größere Entscheidung war dann zu sagen, okay, was machen wir jetzt in der Zeit zwischen diesem Ende des Stipendiums und dann kriegen wir jetzt den Hebel umgelegt, ja? Und das war eigentlich so das Entscheidende, weil wir haben uns alle auch natürlich umgeschaut, ja? Also ich habe es im Studium immer ein bisschen verpennt, ein Auslandssemester zu machen. Das hat mich und wurmt mich bis heute. Deswegen hatte ich mich auf so einen Entrepreneurship Master in Holland beworben, weil das ist so ein Jahresding gewesen und dachte mir, Mensch, das ist doch eine Sache gewesen. Da wurde ich dann auch überall genommen und es war auch kein Problem. Und dann war auch die Entscheidung, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Und wir alle drei hatten uns so ein bisschen umgeguckt, okay, ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Wer gibt uns jetzt Geld? Wo kommt das her? Und da waren wir natürlich auch naiv genug, um auf einen Business Angel gewissermaßen reinzufallen, der uns dann gesagt hat, ja, wir ziehen das jetzt durch. Und diese ganzen, ich weiß nicht, ob das klassisch ist, aber für uns im Nachhinein wirkte es so. Man hat es immer gesagt, ja, verlass dich nicht auf den Handschlag. Was haben wir gemacht? Wir haben uns drauf verlassen, weil wir kannten den ja schon ein bisschen länger und am Ende hat er uns so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. Und dann kam so diese Idee und dann haben wir
Also das heißt, er hatte was versprochen,
genau, also wir
und
hatten
dann aber doch halt doch, weil es halt kein Vertrag schwarz auf weiß gab,
genau, also
sich
du
dann
musst dir
doch nochmal irgendwie
vorstellen,
anders überlegt. Okay.
so ein Werkzeug allein, um was zu machen, die kosten schon einen mittleren
Ah ja.
fünfstelligen Betrag. Und ja, das hatten wir, das Stammkapital und so weiter gibt das nicht her. Und da war klar, okay, wir müssen ja auch irgendwie, um technisch voranzukommen, irgendwie auch mal auf eine Maschine kommen und nicht nur noch in der WG-Küche im Backofen und sowas machen. Weil das war vorher unsere Produktentwicklung. Weil wir konnten natürlich
im Backofen.
Auch, ja, die WG-Küche war okay.
Wie sah die aus?
Okay. Weil es war ja auch noch Corona. Das war ja das, das Schöne dabei. Ja. Also wir wollten ja eigentlich irgendwie universitär irgendwie ein bisschen was machen, aber das ging nicht, weil war alles zu. Deswegen ja, haben wir ein bisschen Wischwopp-Papier
also universitär, gemacht. Du meinst irgendwo in so einem Makers Lab oder irgendwie sowas, was es halt an der Uni jetzt auch öfter
genau,
mal gibt, so,
ja.
Wo man so die Räume nutzen kann mit den ganzen Maschinen und sowas.
Okay. Ja, genau. Und ja, da haben wir mit dem Wischmopp das Papier nass gemacht, getrocknet im Backofen und mit so einem Lochblech im Internet bestellt, über 3D-Druckwerkzeuge irgendwelche Versuche gemacht. Da war uns klar, auf Dauer wird das wahrscheinlich so nicht gehen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, okay, irgendwie Sondermaschinenbau und Werkzeughersteller und so weiter. Und das musste finanziert werden. Und in dem Umfeld, der wusste dann in dem Moment, okay, die kriegen jetzt hier eine Rechnung ins Haus. Und dann war aber schon klar, wir wollen diese Crowdinvesting-Geschichte machen, weil, naja, wir hatten eben nicht viel, ne? Und hättest du dann eine Unternehmensbewertung gesucht, wir wussten damals schon, dass wir einen ziemlich hohen Finanzierungsbedarf haben.
Ihr hattet noch keine Sales, ihr habt noch nichts irgendwo vorweisen können, wir machen so und so viel Umsatz,
ja,
haben jetzt im ersten Jahr das geschafft und
ja,
so geschafft.
Also,
okay.
Und ich sag mal, wir sind dann auf diese erste Veranstaltung gegangen, haben gesagt, ach, wenn wir jetzt irgendwie 10%, 100.000, das wäre es doch. Aber unterm Strich kann ich dir heute sagen, hätten wir das so umgesetzt mit der Bewertung, dann hätten wir den ganzen Laden verkauft, bevor wir eine Maschine gehabt hätten. So, also das ging halt nicht und das wussten wir schon, okay, und Crowd-Investing ist halt gewisse Art Fremdkapital, wirkt zwar wie Eigenkapital und ist auch, wenn man sich das anschaut, nicht gerade günstig, ne, weil natürlich eine Plattform auch mit verdienen will, dann musst du Diligence machen, dann musst du ein Video drehen, du hast Marketing und so und. Aber das hat für uns dann sehr gut funktioniert. Also wir haben uns dann damals dazu entschieden, diese Zeit bis zum Crowd-Investing mit unseren eigenen Mitteln zu überbrücken. Wo wir einfach das Glück haben, dass wir durch unseren Background da die Hilfe bekommen haben. Und ja, dann hatten wir in dieser Kampagne, hat es ganze 52 Stunden gedauert, dann waren die 400.000 Euro voll. Wie wir das gemacht haben, das werde ich oft gefragt. Wie habt ihr das geschafft? Dann sage ich immer, keine
Gutes
Ahnung.
Gutes Video.
frag mich nicht. Offensichtlich konnten wir die Leute irgendwie halbwegs begeistern. Ja, das war so die Antwort.
Cool,
das war, glaube ich, der krasse Wendepunkt. Diese Phase.
Das würdest du sagen, war so der Punkt, wo die Entscheidung dann auch klar war, okay, dann machen wir jetzt kein Auslandssemester nach Holland oder ähnliche Sachen, sondern dann sind wir jetzt alle all in. Also eigentlich war das ja dann schon die Entscheidung, dass sie gesagt hat, lass mal Crowd-Investing probieren. War ja auch schon, da muss ja die Entscheidung auch schon gefallen sein, weil ihr müsst ja davon ausgehen, dass es dann auch klappt.
Ja, also es war so der Moment zu sagen, okay, wir müssen das jetzt hier im Gesellschafterkreis, diese Lücke überbrücken, um das Werkzeug zu bezahlen. Wir haben uns natürlich auch kein Geheimnis oder so gezeigt. Das war alles noch gar nicht. Also wir haben ja einfach Glück gehabt, dass wir privilegiert genug waren, den Background zu haben. Und also ich kann mich sehr gut, ich hatte dann in dem Sommer, also es war Sommer 20 auf 21, war ich bei einem Kumpel auf Island zu Silvester, weil da war die Corona-Bestimmung nicht so krass, weil die das immer ganz gut im Griff gehabt hatten. Da standen wir auf so einem zugefrorenen See in Reykjavik und hat er mich gefragt, was machst du denn jetzt? Und ungefähr da habe ich diese Entscheidung getroffen. Da habe ich mich auch gefragt, was machen wir denn jetzt? Hey, wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Und dann, ja, wer weiß. Also,
wie hast du die Entscheidung getroffen?
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es, also vielleicht muss man es zu mir wissen. Also ich bin jetzt auch kein Vivi-Überzeugungstäter, also Wirtschaftswissenschaft-Überzeugungstäter. Ich habe in meinem allerersten Semester habe ich nicht eine einzige Klausur bestanden. Ich habe alle Klausuren nicht bestanden, weil ich kam so aus so einem Schulmindset. Da bin ich zur Schule.
Guter Start.
Ja, ich bin also, keine Ahnung, ich war bin zur Schule gegangen, hat schon funktioniert, ich war nie fleißig, dann hat mich das auch nicht wirklich, also die Art und Weise der Inhaltsvermittlung war jetzt auch nicht so toll. Und dann konnte man immer Videos zu Hause gucken, weil die Hörsäle waren relativ voll. Da hat man sich vorgenommen, die Videos zu Hause zu gucken, was ich zumindest natürlich nicht gemacht hatte. Aber als das dann passiert war, dann packt mich dann so ein bisschen der Ehrgeiz. Ich konnte dann nicht mit mir vereinbaren zu sagen, oh, ich habe das angefangen, im ersten Semester keine Klausur bestanden, ich höre jetzt wieder auf. Und dann habe ich im zweiten Semester die ganzen Dinger nachgeschrieben, habe zum Glück alles bestanden und das umschreibt so ein bisschen auch mein Wesen vielleicht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Moment damals zu sagen, okay, der Typ, der will uns hier irgendwie hinhalten, das lassen wir jetzt nicht mit uns machen, wir finden schon irgendwie eine Lösung. Und zum Glück haben wir irgendwie eine Lösung gefunden. Und das zieht sich dann total durch. Also es gilt auch für meine beiden Mitgründer. Also wir haben wir mussten immer pragmatische Lösungen finden, weil wir immer wussten, okay, das wird ganz schön teuer, was wir hier vorhaben. Und so eine Maschine müssen wir erstmal finanziert kriegen, ohne überhaupt 1 Euro Umsatz gemacht zu haben. Aber das haben wir dann glücklicherweise hingekriegt.
Musstet ihr aber, das heißt, ihr musstet euch jetzt nicht irgendwie, der eine musste dir anarbeiten, wie groß überreden, sondern ihr seid alle irgendwie so ein bisschen auch vom Mindset her ähnlich gewesen, dass ihr sagt, okay, jetzt, klar, war jetzt gerade mal so ein kleines Tal, aber wir haben Bock da jetzt nicht irgendwie einfach die Seilbahn zu nehmen, die uns irgendwie in ein anderes Tal führt und dann machen wir halt wieder irgendwie noch was anderes, was wir irgendwie schon vorher auch mal im Kopf hatten, Stichwort nach Holland für einen weiteren Master, wo es ja genau um das geht, was ihr gerade da praktisch sozusagen macht, ja. Entrepreneurship, sondern zu sagen, okay, dann ziehen wir jetzt die Wanderstiefel an und geht's auf, wieder nach oben. Ist zwar dann härter und wird anstrengend, aber das wissen wir und dann ziehen wir es gemeinsam durch jetzt.
Ja, das hilft natürlich, dass man sich dann auch kannte, ne? Und naja, die andere Geschichte, die dann ja darauf folgte, also du musst dir vorstellen, wir haben im Sommer diese Court-Investing-Kampagne gemacht, wir haben dann auf Basis dieser ganzen, ja, schönen Erfolgsgeschichte auch Investoren gefunden und dann ging es dann los, die richtige Maschine zu beschaffen. So, also wir bewegen uns jetzt in so einem November 21. Wenn man sich zurückerinnert, war das so diese Hochphase des ganzen Chipmangels. Es war gerade Omikron-Variante, es kam der, weiß ich nicht, dritte Lockdown, ich kann mich nicht dran erinnern. Und dann gab es keine Teile. Also es gab keine Teile, wir haben
selbst VW hatte keine Teile.
Ja, das war das Umfeld von, es werden alte Waschmaschinen gekauft, um da irgendwelche Dinger rauszukloppen, um sie dann zu verwerten. Überall stehen alle Parkplätze voll mit unfertigen Maschinen und keiner weiß, wo es hingeht und nicht mal die PlayStation 5 war irgendwo lieferbar oder so. Also wo ist das wahrscheinlich bis heute nicht, aber egal. Naja, und dann geht so eine ganz lange Geschichte los, die uns bis heute ja auch begleitet. Das hatte ich am Anfang so ein bisschen angeteasert. Also wir spulen zurück in den November. Es gab keine Teile. Dann hatten wir ungefähr im Januar haben wir dann einen Zulieferer gefunden, der in Japan produziert und wollten diese Teile haben. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis er die gefunden hat und zurechtgelegt und so weiter.
Also Internetrecherche, telefonieren, E-Mails schreiben.
Ja, also mit unserem Maschinenbauer zusammen, der sich glücklicherweise, also das war auch, wenn man nochmal Pragmatismus einmal so ein bisschen zurückrudert. Wir haben unserem Maschinenbauer gesagt, pass auf, das ist unsere Idee. Wir haben aber für die Maschine kein Geld. Aber du kannst Anteile haben, wenn du möchtest. Und da hat er sich zum Glück darauf eingelassen. Und mit ihm zusammen haben wir dann das alles so organisiert. Und naja, die Teile kamen aus Japan. Es war jetzt Februar 2022. Und wenn man sich daran zurückerinnert, hat gerade in diesem Jahr, im Monat Russland die Ukraine angegriffen. Das heißt, alles, was normalerweise aus Japan mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen wäre, müsste jetzt eben über Singapur fliegen. Und da auch durch Omikron und so weiter und Corona nicht so viele Flugzeuge geflogen sind, war allgemein die Frachtrate, die mitgenommen wurde, ganz niedrig. Das heißt, am Ende des Tages war es so teuer, dass es teurer war, das Zeug hierher zu fliegen, als die Teile selber. Das wollten wir in dem Moment dann nicht machen. Im Nachhinein war es ein Fehler. Ich sagte mich dann auch, warum? Denn das Ding geht jetzt aufs Schiff, fährt los nach über Shanghai und dann war der Lockdown in Shanghai. So, dann steht das Schiff da 2 Monate und du sitzt dann in Hannover, wo wir hier sitzen und denkst dir so, ja und passiert da jetzt was oder was machst du denn? Hast du eine schwarze Blackbox, keiner weiß, was da passiert. Dann kriegst du irgendwann die Meldung, aha, Schiff ist losgefahren, kommt in 6 Wochen in Hamburg an. Also dann sind wir jetzt schon im Sommer. So, Sommer kommt das Schiff in Hamburg an, streikt der Hamburger Hafen. So, steht's da wieder irgendwie einen Monat rum. Dann muss das abgeladen werden, das dauert auch seine Zeit. Dann wäre es normalerweise auf ein Schiff gegangen, Binnenschiff irgendwie über irgendwelche Kanäle nach Süddeutschland, wo unser Maschinenbauer sitzt. Jetzt hat aber dieser Fluss nicht mehr genug Wasser, dass da Schiffe drauf fahren können. Also es muss mit dem LKW fahren. Aber weil alle natürlich, die vorher mit dem Schiff gefahren werden, jetzt auch LKWs brauchen, waren keine LKWs mehr da. So, dann kommt das ganze Zeug dann irgendwann an, man macht den Container auf und stellt fest, es fehlen 5 Teile. So, und jetzt kaufen wir aus irgendwelchen Insolvenzmassen die letzten Teile zusammen und sind jetzt mit 1 Jahr Verzug. Ja, und für so ein Thema wie wir, ja, ein Startup, wo du dann irgendwelche Businesspläne baust mit irgendwelchen Burnrates und keine Ahnung, ist so ein Jahr Verzug und 1 Jahr später Umsatz ungefähr das Schlechteste, was passieren kann. Und da geht es natürlich immer wieder, irgendwelche Lösungen zu finden. Und dann hörst du auf einmal, ja, okay, ist nicht da, dauert jetzt 20 Wochen oder so. Und dann denkst du, ach du Scheiße. Was machst du denn jetzt? Und dann war immer der Modus zu sagen, okay, gut, Forecast raus, wir schieben jetzt so ein paar Sachen durch die Gegend, gucken, wie wir das irgendwie hingebogen kriegen und ziehen das dann irgendwie weiter durch. Und haben das zum Glück auch hingekriegt. Aber das war immer schon, ich war letztens auf einer Veranstaltung, da hat dann jemand immer gesprochen von, habt ihr jemals an euch gezweifelt? Und ich habe das so ein bisschen auf mich projiziert und habe gesagt, nee, so richtig gezweifelt haben wir eigentlich nie, aber wir wussten immer ganz genau, es gibt ein gewisses Risiko. Wir wussten immer schon, oh, das kann auch schief gehen, aber ich gehe jetzt mit einem positiven Mindset da rein und sage mir jetzt, ach, das wird schon klappen. Ich weiß zwar, das kann auch in die Hose gehen, aber ich würde das nie als Zweifel umschreiben, weil wenn ich mir sage, ich werde krank, dann werde ich krank. So. Wenn ich mir beim Sport sage, ich verletze mich heute, dann verletze ich mich heute. Und wenn ich aber sage, ach, wir kriegen das hin, hat zwar ein Risiko, aber wir schaffen das schon, dann schafft man das schon.
Ja, ist schon krass, weil ihr jetzt nicht nur eine große Herausforderung hattet irgendwie, sondern einfach Rückschlag nach Rückschlag. Und dann denkt man schon, okay, jetzt ist man durch und dann gibt es doch nochmal irgendwie einer, der vorbeikommt, nochmal eine Backpfeife gibt, wo man sich dann nochmal irgendwie zusammenreißen muss, motivieren muss, positiv bleiben muss, optimistisch bleiben muss, was natürlich über ein Jahr lang, kann ich mir einfach vorstellen, sehr anstrengend und zehrend dann auch ist. Und ihr habt ja auch direkt von Anfang an, weil ihr einfach ja was produziert, das ist nicht irgendwie so ein Digitalprodukt oder jetzt eine App, sondern ihr wollt ja was produzieren und dafür braucht man Maschinen und du hast es ja auch gerade am Anfang schon gesagt, das sind einfach dann direkt ordentliche Investitionen und ihr wisst ja immer noch nicht, ob ihr es loswerdet unbedingt, ne? Also klar, ihr seid voll überzeugt von der Idee und es hat ja auch die entsprechenden Vorteile zu der Alternative der normalen Kunststofffolie, dass es einfach genauso oder wenn nicht sogar besser puffert bei, ich glaube, ähnlichem Preis und so weiter und so fort und ähnlicher Leistung, ähnlicher Handhabung. Also ihr seid überzeugt, aber trotzdem ist es halt so, okay, wir würden gerne mal anfangen und es zieht sich einfach so ewig und das zerrt natürlich dann auch finanzielle Ressourcen. Vor allem, wenn man dann jetzt natürlich Fremdkapital hat, die natürlich auch ihre Hoffnung dann in die Idee setzen und drauf setzen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein gewaltiger Druck ist, der einfach dann auch auf euch lastet. Wie geht ihr damit um oder was habt ihr da so mental für euch? Was hast du da für dich gefunden, damit letztendlich umzugehen? Wenn dann vielleicht auch mal Fragen kommen, so ja, wann ist es denn soweit, wann geht's denn los?
Ja, du kannst dir vorstellen, gerade in so einem persönlichen Umfeld, so die, alle Kumpels, die fragen dann auch alle 2 Wochen, und produziert er schon? Ist es schon soweit? Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass wir irgendwie jetzt seit einem Jahr eine Halle gemietet haben und da 5.000 Euro Miete zahlen und da steht nichts drin, ist das schon arg belastend. Was uns da in die Karten spielt, ist natürlich, das ist eine Krise, die sieht jeder. Also ich konnte letzte Woche dankenswerterweise, weil wir bei so einem Preis mitgemacht haben, WeEconomy heißt der, kann ich nur jedem empfehlen, hat man die Möglichkeit mit hohen Etagen einer Unternehmen, also wir haben da unter anderem mit dem CTO von SAP und Geschäftsführung von irgendwelchen anderen großen Unternehmen gesprochen. Die haben auch alle gesagt, ja, du müsstest halt überleben. Das ist halt gerade so. Und so sehen das halt auch unsere Investoren. Also die kommen halt auch alle aus der Wirtschaft, die sehen das auch und da bin ich auch irgendwo dankbar für, dass es jetzt keine branchenspezifische Geschichte ist, weil dann hätte ich mich wirklich schwer getan, jedes Mal zu erklären, so sagst halt, ja, Teilemangel ist doof, aber jetzt muss ich zum Glück das nicht alles erklären. Das hilft einem natürlich, das auch für sich selber irgendwie so ein bisschen greifbarer zu machen. Aber natürlich ist es, also du sagtest gerade, wir wissen noch nicht ganz, ob es alles so auch an den Mann gehen kann oder die Frau. Tatsächlich wissen wir das schon. Also wir haben auch da im Geschäftsmodell ein bisschen was geschiftet. Also wir haben angefangen, habe ich dir ja erklärt, irgendwie in der WG-Küche irgendwelche Muster gebaut. Da haben wir uns auch nicht getraut, das rauszuschicken. Aber da muss ich vielleicht so einen kleinen Exkurs machen. Der Verpackungsmarkt funktioniert so, dass wenn du nicht groß genug bist, dann kaufst du das bei irgendeinem Händler. Aber wenn du groß bist, dann hast du eine eigene Abteilung für. Was dann bedeutet hat, dass bei uns die ganzen großen Namen angeklopft haben. Und wir so gedacht haben, ach je, ich kann doch jetzt nicht, dem kann ich doch jetzt nichts aus unserer WG-Küche zuschicken. Dann haben wir gesagt, ja, also Produktentwicklung, den aktuellen Stand, den könnt ihr gerne haben. Und dann haben die das so gekriegt. Und dann haben wir bei uns beim Musterbau noch ein bisschen was verändert. Wir haben ja die Werkzeuge gekauft. Also konnten wir mit den Werkzeugen ein bisschen bessere Muster machen, haben geguckt, dass das flexibler wird und so weiter. Und auf Basis dieser Muster verkaufen wir jetzt schon LKW-weise, obwohl die wissen, wir haben noch gar keine Maschine. Aber dieser Druck ist einfach so groß in der Branche, zum Glück eigentlich auch in der Gesellschaft, muss man ja sagen. Das ist noch der zweite Wermutstropfen. Wir könnten schon längst, weiß ich nicht, wie viel verkauft haben. Und du musst die immer wieder vertrösten, ne? Weil die sind ja auch immer an einer Seite geblieben. Den hast du dann gesagt, ja, Schiff ist jetzt losgefahren in Shanghai, wir rechnen damit, dass es dann und dann da, dann geht's los. Ach nee, Moment, hat jetzt gestreikt da in Hamburg, das dauert doch, ach nee, waren Teile, ne, merkst du? Und dann, das ist fast mit das Deprimierendste dabei gewesen. Aber das Coole ist, niemand ist da abgesprungen, weil wir zum Glück scheinbar eine Lösung gefunden haben, die eben dieses Problem lösen kann. Und es gibt keine anderen Produkte, die das können. Deswegen rennen die jetzt nicht woanders hin. Das ist auch ein
Warten die
großes
geduldig
Glück gewesen.
darauf. Okay. Ja, ich habe auch mal einen Campingstuhl über halt Crowd-Investing-Kampagne. Da investiert man ja erst und die haben noch gar kein Produkt, sondern das ist ja auch meistens nur eine Idee mit durch Animationen. Vielleicht gibt es ja schon einen Prototypen. Und dann muss erstmal das Geld zusammenkommen und dann geht es in die Produktion. Und das hat aber auch irgendwie 1,5 Jahre gedauert. So, dass man zwischendurch gar nicht mehr dran gedacht hat, dass man wusste, ach stimmt, ich habe ja diesen Campingstuhl gekauft.
Da war ja
Und
was.
dann war man zwischendurch immer wieder so, ja, wann kommt der eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Ist das jetzt, also bin ich da auf irgendwas reingefallen oder wie auch immer? Und dann kommen halt auch so E-Mails, sagt man, ja, haben jetzt nochmal Probleme mit dem Produzenten gehabt und wir haben nochmal andere Materialien genommen. Und am Ende sieht das Produkt dann doch auch noch ganz anders aus, als es in dem Video halt dann war, beim Crowd-Investing. Und nicht Crowdinvesting, das heißt irgendwie anders, ne? Aber da stelle ich mir so die Frage, das ist natürlich auch frustrierend dann für die andere Seite, nicht nur, also ihr habt den Frust, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eine schwierige Aufgabe dann ist, das Vertrauen sozusagen beizubehalten, derjenigen, die an einen glauben und es nicht abwarten können, dann das endlich auch in den Händen zu halten. Wie seid ihr da rangegangen? Immer regelmäßig telefonieren, E-Mails schreiben,
Ja, ich
eventuell
glaube,
treffen, einfach immer wieder vertrösten.
das große Stichwort ist der Transparenz und immer vorneweg und offen und ehrlich zu kommunizieren. Also, das ist auch so ein bisschen was, was uns eigentlich auch immer begleitet. Ganz klar zu sagen, was Phase ist. Also, wir können es in dem Sinne auch nicht. Das ist dann wieder der Vorteil, okay, es ist für alle öffentlich einsehbar. Also, es gab diesen Lockdown, es gab diesen Streik, es gibt diesen Teilermangel. Und das verstehen die Leute zum Glück auch. Also, ich weiß nicht, scheinbar sind wir den Menschen halbwegs sympathisch. Die wünschen uns dann viel Glück und sagen, alles klar, das wird schon. Und ich weiß noch, einer hat geschrieben, wir bleiben euch treu. Ja, also, der hat jetzt etwas für 100 € oder so bestellt, ein paar Rollen bei uns. Und hatte so eine Wortwahl, wo ich denke, ja, okay, scheinbar identifiziert sie sich fast so mit uns, was wir hier so machen. Und das war schon sehr cool. Also, wir haben schon großes Glück, dass wir mit ganz vielen Menschen zu tun haben, die ja unserer Mission und unserer Vision so ein bisschen folgen. Weil wir auch immer ganz offen und bodenständig das so kommunizieren und sagen, was los ist. Und ja, also das, da haben wir auch Glück gehabt, muss man einfach auch dazu sagen.
Jetzt habt ihr einige Herausforderungen gehabt. Also du hast gerade schon mal gesagt, ne, ihr glaubt an die Idee, eure Kunden, die jetzt schon sozusagen überzeugt habt, glauben an die Idee. Sag nochmal ganz kurz, ich habe am Anfang gesagt, was PayPal ist. Ne, ist letztendlich eine Verpackungs, nicht Folie, aber Verpackungspapier mit Luftpolstern drin. Warum glauben eure Kunden, die ihr jetzt schon sozusagen überzeugt auch habt, daran, warum glaubt ihr daran? Was macht euer Produkt jetzt besser als die klassische Kunststofffolie, die man ja gerne auch mal als ja, Fummelfolie irgendwie, wenn man nervös ist, gerne nutzt und eigentlich immer, wenn es die Folie irgendwo gibt, dann werden erstmal ein paar kleine Polster gepoppt.
Ja, da muss
Was
ich leider
könnt ihr besser?
das können wir tatsächlich da nicht besser, weil poppen tut das ganze
Ja,
Ding bei uns nicht.
alles klar.
Was kann man jetzt einfach
Das
damit
ist kein
zusammenhängen? Ja, es ist was
Produkt, okay.
anderes. Wir haben Papier und Papier ist leider nicht luftdicht, deswegen geht das nicht. Aber Man kann da trotzdem drauf rumdrücken. Ist schon ein bisschen Therapie. Genau, also ich sage mal, im Großen und Ganzen lösen wir das Problem, das ich glaube schon die Gesellschaft erkannt hat. Also wenn mich wer fragt, wer ist dein größter Mitbewerber, dann sage ich, ja, also wir vergleichen uns jetzt nicht mit der Luftpolsterfolie, weil Luftpolsterfolie, die Sache ist durch. Also die Frage ist ja eher, was nehme ich anstatt von Luftpolsterfolie und nicht nehme ich Papier oder Luftpolsterfolie.
Ja, ich kenne das so, dass das manchmal, man kriegt so ein Riesenpaket und dann ist einfach
genau
Papier reingeknüllt und man denkt sich, ich habe doch eigentlich nur was ganz Kleines bestellt.
Ich habe eigentlich nur eine SD-Karte bestellt.
Wo ist es denn jetzt hier?
Ja, genau, und das ist das Problem. Ja, also bestehende Lösungen, die brauchen halt ein Riesenvolumen, um irgendwie ein bisschen Polsterwirkung zu erzielen. Dann sieht es meistens doof aus, du hast ganz eine Menge Müll. Also es ist so von der Auspack-Experience nicht das Schönste der Welt. Und preislich ist es sicherlich auch ein Thema, ne? Also Verpackung war lange einfach nur ein Kostenfaktor, dreht sich mittlerweile so ein bisschen. Es ist auch ein bisschen Customer Experience, also wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, ist das auf dem Müll oder nicht. Und ja, da können wir einfach eine sehr gute Kombination anbieten. Also wir haben 100% Recyclingpapier, also das Monomaterial, da ist nichts dabei, kein Altpapier. Diese ganzen Faser können bis zu 20 Mal recycelt werden, alles biologisch abbaubar. Es produziert in Deutschland, Papier kommt aus Deutschland, aus zertifiziertem Papier. Darüber hinaus sind wir genauso flexibel wie klassische Luftpolsterfolie, also im Handling sehr vergleichbar. In der Polsterwirkung, die dann ein bisschen anders funktioniert, weil wir eben die Luftpolster nicht haben, sondern es funktioniert über so eine sogenannte Geometrie, also die Eigensteifigkeit des Papiers. Das kann man sich vorstellen wie bei so einem Nagelbrett. Also wenn du da auf einen Nagel draufsteigst, dann tut das schon mächtig weh. Aber wenn du eben die einkommende Kraft auf eine gewisse Fläche verteilst, das ist bei uns genauso, durch die zweite Lage können wir die einkommende Kraft sehr gut ableiten und die Polsterwirkung ist am Ende sehr vergleichbar. Also wir haben da mal Tests gemacht. Man muss sich vorstellen, die meisten Pakete gehen in der Regel kaputt, wenn das in so einem Verteilzentrum irgendwo nach Postleitzahl sortiert wird. Ist gar nicht mal, wenn der Paketzulieferer deines Vertrauens irgendwie die Kurve zu eng nimmt oder einen schlechten Tag hat, sondern wenn das da irgendwie diese Rampe runterfährt und irgendwo die Wand trifft. Und da ist es so, dass wir, wenn man jetzt das ganze Ding ohne irgendeine Polsterung gegen die Wand fahren lässt, sind wir jetzt bei 100% Schockwerten und wir können 75% Restschock anbieten und eine klassische Luftpolsterfolie 72%. Also es ist sehr, sehr vergleichbar. Und preislich, das hattest du vorhin auch schon angekündigt, sind wir tatsächlich in der Lage, das kostenneutral perspektivisch anzubieten am Anfang. Also wenn wir die skaliert haben, unserer kleinen Pilotanlage, ist das natürlich noch nicht drin. Aber gerade in den nächsten 2 Jahren können wir kostenneutral, wenn nicht sogar günstiger. Und wir hoffen natürlich auch so ein bisschen, dass die legislative Ebene da noch so ein paar Hebel in Bewegung setzt, weil Kunststoff tatsächlich ein paar Use Cases hat. Ne? Also ich sage jetzt mal hochempfindliche Oberflächen oder Feuchtigkeit oder irgendwas, was klinisch abgesichert sein sollte. Aber ein paar Dinge, da brauchst du es aus meiner Sicht nicht. Also warum brauche ich eine Versandtasche, wo Duftpolsterfolie drin ist? Sehe ich nicht. Braucht man nicht. Und wenn man da eben gewissermaßen einen Hebel findet, dann schaffen wir es tatsächlich auch günstiger zu werden als die Luftpolsterfolie. Und diese Kombination aus Nachhaltigkeit, das Handling, die Polsterung und der Preis, wo wir jetzt schon günstiger sind als alle Papieralternativen, die machen uns quasi einzigartig. Und deswegen glauben wir, dass die Kunden uns kaufen. Was die Kunden selber sagen, musst du sie selber fragen.
Und sie noch warten darauf, ja. Ja, ich finde es halt mega cool, dass es mittlerweile halt immer mehr und mehr einfach Alternativen gibt, die einfach unterm Strich viel besser sind. Oftmals ist es ja dann aber doch so, dass dann die nachhaltige Alternative irgendwie trotzdem halt ein bisschen teurer ist. Ne? Das heißt, man muss sich das, was man, je nachhaltiger man sein möchte, kaufe ich mir jetzt eine nachhaltige Jeans, viel teurer, als wenn ich jetzt irgendwie zu H&M oder C&A oder sonst wo renne. Da komme ich preislich überhaupt nicht ran, weil da einfach dann die ganze Lieferkette halt anders abgebildet ist und nicht hintersteckt. Und dementsprechend, klar, bei sowas wie im Strohhalm ist es vielleicht ähnlich, aber deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn es einfach nachhaltige Alternativen gibt, die, wo es eigentlich gar keinen Grund gibt, dann irgendwie Nein zu sagen gegen die Alternative, was ja oft dann der Preis ist, weil wir oft, wir sind einfach auch preisgetriebene oder wirtschaftlich denkende Unternehmen oder auch Menschen. Und Preis ist halt immer noch einer der größten Entscheidungsfaktoren dann bei solchen Sachen. Und deswegen mega cool, dass das in eurem Fall auch einfach dann wegfällt, sozusagen, dieses Gegenargument.
Ja, ich sag mal, das war bei uns im Geschäftsmodell auch von vornherein klar. Also, ich sag mal, wir hatten jetzt nicht den großen Traum, eine eigene Produktion aufzubauen. Das rührt natürlich auch daher, oder alles selber zu machen. Ganz am Anfang haben wir gesagt, wir machen jetzt hier so eine Technologie, dann lizenzieren wir das irgendwie an irgendwen raus und dann klappt das schon. A ist die Papierindustrie leider ein bisschen konservativ, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und B musst du, wenn du so eine eigene Technologie hast, erstmal den Beweis abliefern, dass das geht. Aber in vielerlei Hinsicht spielt natürlich auch der Preis eine Rolle. Also wir könnten natürlich das irgendwann das produzieren lassen, wir werden das verkaufen lassen, aber die brauchen alle auch alle dann ein Stück vom Kuchen. Und ja, dann haben wir gesagt, nee, wir wollen eben diesen kompetitiven Preis. Und klar, würden wir uns da auch relativ viel auf. Und wer weiß, vielleicht stellen wir in 5 Jahren fest, ach Mist, haben wir uns vielleicht überhoben, hätten wir es mal anders gemacht. Das weiß man natürlich nie. Aber das war für das Geschäftsmodell von vornherein klar, dass das eine elementare Rolle spielt. Und ja, ich bin froh, dass das halbwegs hingehauen hat.
Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen von Herausforderungen von PayPal gesprochen und so weiter und so fort, eine nach dem anderen. Wie ist es denn bei deinen persönlichen, also wo bist du mal persönlich auch an deine Grenze gekommen auf dieser ganzen Reise? Gab es da mal so einen Moment? Wenn ja, beschreib ihn gerne mal, was da los war.
Also ich glaube, ganz am Anfang sind diese ganzen Investorengespräche natürlich erstmal eine Hürde, ne? Weil du hast das nie gemacht. Dann geht es dann um irgendwie utopisch, für dich utopisch große Summen.
Hürde, weil einfach ein bisschen Bammel da jetzt vor
Klar,
den
du weißt ja gar nicht,
Leuten
was
das
erzählt man denn da?
präsentieren
Was
soll.
erzähle ich ihm jetzt? Was stellt er mir für Fragen? Und man muss tatsächlich sagen, es gibt natürlich auch Persönlichkeiten, die leben davon, einfach so junge Leute mal auflaufen zu lassen oder so, ne? Ich kann mich erinnern, das war sehr am Anfang. Da waren wir vielleicht, keine Ahnung, 3, 4 Monate alt. Da sind wir, das war so die Zeit, wo wir durch die Papierindustrie getingelt sind und haben gesagt, wollt ihr das nicht machen? Und dann war da einer, und da war, also das war auch komisch, ne? Wir konnten die halt anrufen und die haben uns immer direkt zum Geschäftsführer gleich durchgewunken, weil die Idee scheinbar für die spannend klang oder keine Ahnung. Das hat immer geklappt. Und dann waren wir da und da waren auch Leute, das ist halt eine andere Generation, habe ich so das Gefühl gehabt. Und die haben einem dann gesagt, ach, das gibt's alles schon und das bräuchte man nicht und alles, was wir uns da überlegt haben, das geht so gar nicht. Und du machst das jetzt seit 3 Monaten machst du das, ne? Und es ging 50 Minuten nur darum, wie alles, was wir uns da überlegt hatten, überhaupt gar keinen Sinn macht. Unsere ganze Preiskennzulation,
Motivierend.
der hat dann irgendwie so eine große Excel, also wir saßen dann an so einem Meetingtisch. Auf der linken Seite war sein Stehschreibtisch mit so 2 fetten Bildschirmen und rechts war noch ein riesen anderer Bildschirm, wo er dann ganz fancy zu seinem Bildschirm gegangen ist und das auf die andere Seite von seinem Bildschirm auf den Fernseher geworfen hat. Hat er gesagt, hier, guck mal, das ist die Excel-Tabelle von den letzten 5 Jahren Preisentwicklung. Was nutzt ihr denn für Papier? Aha, okay, oh gut. Dann steht hier das und das. Also, was ihr da ausgerechnet habt, das kann ja gar nicht funktionieren. Also, das glaubt, außerdem habe ich euer Produkt eh schon letztes Jahr hier schon gesehen. Also, ich wünsche euch ja viel Glück, aber das glaube ich nicht. So, und dann hat er das 50 Minuten so gemacht und sagt am Ende ganz nur, also wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, dann könnt ihr gerne Bescheid sagen. Und dann gehen wir da raus und denken uns so, wow, weil du hattest auch so gar keine Wahl, ne? Das war einfach so niederschmetternd. Ja, und am Ende hatten wir immer wieder mal solche Situationen, wo du dann merkst, okay, die wollen dir nicht helfen, die wollen sich hier profilieren. Und das war wahrscheinlich schon das Herausforderndste, dann auch damit umzugehen, zu sagen, okay, ja, dann ist das halt so. Müssen jetzt nicht meine besten Freunde werden. Tatsächlich haben
Also
wir.
die haben euch eingeladen, einfach nur, um euch mal aufzuzeigen, ihr seid da auf einem ganz falschen Weg.
Ja,
Hört lieber auf.
ich gehe davon aus. Also geholfen hat er uns zumindest. Vielleicht denkt er auch, okay, er wollte uns helfen, aber habe ich nicht gesehen. Ja, und ja, das sind so Momente, wo du auch so denkst, warum machst du das eigentlich? Also warum gibst du dir den ganzen Kram? Aber ja, ich glaube, da ist so das Thema, das Ganze nicht zu ernst nehmen. Also auch sich selber nicht zu ernst nehmen und zu sagen, okay, wenn ich jemals so einer bin, dann habe ich echt was falsch gemacht im Leben. Und einfach, ich gehe trotzdem immer noch offener rein. Letztens war ich auf einer Veranstaltung, da habe ich auch das Dilemma mit unseren Teilen erzählt. Und da hat der zu uns gesagt, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das nicht einfach zusammenlötest, die Teile? Kannst du das nicht einfach selber machen? Und wir so, also hätten wir das gekonnt, meinst du nicht, wir hätten das
Hätten
gemacht?
wir schon.
Und dann denkst du so, ja, okay, mein Gott,
In die
egal.
Richtung haben wir auch schon gedacht.
Ja, also es ist einfach, das ist übrigens auch eins meiner Fundstücke, wo du vorhin gefragt hast, einfach so ein Mantra, sich A selber nicht zu ernst zu nehmen und allgemein das alles nicht zu ernst zu nehmen. Weil unterm Strich sind das alles Menschen. Wir haben auch bei uns die Policy, wir duzen per se jeden. Also jeder, der bei uns anruft, wird geduzt. Und das ist gerade in der Industrie gar nicht mal so leicht. Aber die meisten lassen sich drauf ein. Das ist für uns so ein kleiner Filter. Will ich jetzt mit dem wirklich viel Zeit vergeuden? Oder dann sagt einer von 100 hat mal gesagt, aber ich bin mit dir noch nicht mit dem G-Rock um den Block gelaufen. So, okay, tut mir leid, ich wollte sie nicht, irgendwie wollte sie nicht zu nahe treten. Und dann hat er aufgelegt, ja gut, dann ist das halt so. Aber mit denen hätte ich jetzt eh nicht viel Zeit verbringen wollen. Und das ist so unser kleiner Filter. So. Und ja, ich denke, das ist so auch das, wie man damit umgehen sollte. Aber das musste ich auch erst lernen, ja. Du bist dann auch so eine, weil wir sind dann teilweise auch zu solchen Terminen hingefahren, 4 Stunden mit dem Auto. Und dann fährst du 4 Stunden zurück und du überlegst die ganze Zeit nur darüber, was der dir einen da ist, an den Kopf geworfen hat. Und denkst, ach du, ne, was willst du hier und da? Und vielleicht ist das ja doch alles schon doof. Aber naja, da darf man sich halt nicht aus der Bahn werfen lassen. Man sollte immer offen bleiben für solches Feedback. Also das haben wir ja auch über unser Netzwerk gelernt. Wir haben alle unsere Investoren über unser Netzwerk gefunden. Und man darf sich das nie aus der Hand geben lassen. Man sollte immer sagen, okay, vielleicht kann ich hier was dazulernen. Aber wenn dann einer kommt, der irgendwie ein bisschen Mist erzählt, dann hat der halt ein bisschen Mist erzählt. Ist auch okay.
Ja klar, auf jeden Fall sinnvoll hinzuhören, sich das genau anzugucken. Steckt da irgendwie auch was Sinnvolles dahinter? Ist das wirklich Feedback, was mir auch helfen kann? Oder ist das einfach nur Palaver, was einfach mal rausgehauen wurde, was mir eigentlich gar nicht, wo ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen kann? Es zieht mich einfach nur runter. Hört man ja auch so bei InfluencerInnen, wenn du dann irgendwie 95% die besten Kommentare hast, aber dann sind da 2, 3 Kommentare dabei, die bleiben einfach in deinem Kopf, die ziehen dich runter, du beschäftigst dich damit, dein Kopf fängt da an drüber nachzurattern und eigentlich ist es klar, dass bei so vielen Leuten oder wenn man viele Gespräche spricht, dass da halt immer irgendwie auch Negativität oder einfach Skepsis mit dabei ist und das muss man halt dann einfach richtig einordnen, so wie du auch gesagt hast, sich das genau angucken und gucken, okay, kann ich das, bringt mir was, kann ich das irgendwie nutzen oder ist es tatsächlich einfach nur Gerede, was mich überhaupt nicht tangiert und mir auch gar nicht weiterhilft. Wir haben jetzt noch hier im Podcast eine, wir kommen so langsam zum Schluss, eine Frage, die immer vom vorherigen Gast weitergegeben wird. Das heißt, der vorige Gast hinterlässt eine Frage für den nächsten Gast und die möchte ich dir jetzt einmal stellen. Und zwar, wann hast du das letzte Mal so richtig über dich selbst lachen müssen? Wo du festgestellt hast, oh Mann.
Oh Mann, ja. Das ist eine gute Frage. Man muss jetzt immer noch richtig über mich selbst lachen. Ich glaube, da waren wir unterwegs zu irgendeiner Veranstaltung und ich muss ehrlicherweise sagen, dass mein Orientierungssinn ist nicht der allerbeste und da habe ich womöglich uns ein paar Mal im Kreis geführt, um festzustellen, hätte man einmal rechts abbiegen können, dann wäre es das gewesen. Das ist jetzt spontan die beste Situation, die ihm einfällt. Aber ich habe doch kein Problem mit. Das fällt auch mein Mantra mit, sich selber nicht zu ernst nehmen. Also das darf man sich nicht nehmen lassen. Also immer offen für alles sein und sich selber nicht zu ernst nehmen, das ist ganz wichtig. Ansonsten macht das alles keinen Spaß.
War das dann so, dass du aber auch in dem Moment sozusagen überzeugt warst, ja, wir müssen jetzt da lang, aber im Endeffekt
es war immer so, gelaufen, ich habe das doch schon mal gesehen, hier müsste doch irgendwo das sein und dann bist du eigentlich immer die ganze Zeit dran vorbeigelaufen.
Okay, Klassiker. Sehr gut, ja, oder wenn man den Stift sucht und der steckt die ganze Zeit hinterm Ohr. Vielen Dank. Wir kommen jetzt nochmal zum von dir bereits angesprochenen Fundstück. Mhm. Also irgendein Buch, irgendwas, was dir auf der bisherigen Reise weitergeholfen hat, den klaren Kopf zu behalten oder Mut zu fassen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, also das eine hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet. Da schummle ich so ein bisschen, es ist kein zwingendes Buch, aber was mir sehr geholfen hat, sich selber nicht zu ernst nehmen, ist das Erste. Ich wiederhole das jetzt einfach nochmal ganz kurz. Und das Zweite ist tatsächlich ein Buch, aber es ist sehr Standard. Ich sag's trotzdem. Das heißt The Lean Startup von Eric Ries. Ich keine Ahnung, ob das hier schon mal irgendwann genannt wurde. Also im Großen und Ganzen geht's darum, also er setzt so ein bisschen an dieser Internetbubble 2001, 2002, keine Ahnung, wo wo man ganz, ganz viel Geld genommen hat und gesagt, ich mache jetzt hier ein Projekt und das wird schon werden, ohne irgendwie vorher irgendwas mal abzuklären. Also da werden dann so tolle Websites wie, ich weiß nicht, wie hieß das, zoo.de oder zoo.de oder .com muss es ja gewesen sein. Also da geht es eigentlich im Großen und Ganzen darum, sehr viele Validierungen zwischendurch zu machen, ohne dass man viel Geld in die Hand genommen hat und festzustellen, oh, ach, das wollte doch gar keiner haben. Und der nimmt so ein bisschen das Bild, dass Startups immer so als Rakete dargestellt werden und sagt, eigentlich ist das komplett falsch, sondern wir sitzen ja alle im Auto und müssen das Lenkrad in der Hand haben und fahren. Und das hat uns schon geholfen. Also auch zum Beispiel bei uns übertragen, wir haben irgendwann angefangen, wir haben immer gedacht, ach, wir brauchen jetzt das fertige Produkt, wir müssen das alles richtig tippitoppi haben, aber wir haben am Ende ein gutes Muster genommen und damit angefangen zu verkaufen und wir konnten es machen, weil es schon nah genug dran war. Ist vielleicht
und jetzt wisst ihr, wir können es verkaufen, wir brauchen jetzt halt nur noch die Maschinen und dafür brauchen wir das Geld und dementsprechend sind wir da vielleicht auch nicht, haben wir da nicht so ganz so eine innere Hürde zu sagen, boah, das ist jetzt mega viel Geld, aber gut, wir gucken mal, weil ihr wisst schon, dass ihr es loswerden werdet.
Ja, und das ist natürlich auch ganz Argumentation, ne? Also wenn ich jetzt, ich kann jetzt zum Investor gehen und sagen, ja, ich hab zwar noch nichts verkauft, also noch nichts geliefert, aber ich habe trotzdem schon 60 Unternehmen davon überzeugt, dass sie Pilotprojekte mit uns machen wollen, obwohl sie nur ein so ein kleines Muster bekommen haben.
Ja, cool. Ja, vielen Dank für die beiden Fundstücke. Und dann sind wir auch schon direkt bei der Playlist hier zum Podcast, die heißen Songs für das kalte Wasser.
Ja.
Hast du auch ein oder zwei oder drei Songs dabei, die dich immer wieder hochholen oder die, die dir in einem Moment einfach weitergeholfen haben?
Also ich
oder,
muss dazu sagen, ich bin ein sehr musikalischer Mensch. Also ich habe früher, als ich jünger war, habe ich Trompete gespielt, hatte da eine Zahnspange, deswegen habe ich das leider ein bisschen abgegeben, aber deswegen weiterhin eine große Vorliebe für alles, was mit irgendeiner Brass-Section zu tun hat. Deswegen, der erste Song heißt Me von Perkele, keine Ahnung, das ist so Ska-Punk, würde ich sagen. Die kommen aus Skandinavien. Da geht es so ein bisschen darum, this is my way, this is my life. So, das ist jetzt so, aber in einer sehr positiven Art und Weise. Einfach zu sagen, das mache ich jetzt so und wir ziehen das jetzt durch und wird schon werden. Und der zweite Song wäre I Won't Back Down von Tom Petty. Ja, auch ein Klassiker aus meiner Sicht. Genau. Und das dritte wäre From Now On von Hugh Jackman aus The Greatest Showman. Ist ein Musical, kann man glaube ich so sagen. Film, Musical, wie auch immer. Kann auch jedem empfehlen. Da gibt es bei YouTube die Behind the Scenes, wo sie das erste Mal das Ganze performen. From Now On und This Is Me, guckt euch das bei YouTube an. Es ist mega cool, weil die Leute sich das erste dann selber mal das so vorsingen und dabei richtig emotional werden. Hugh Jackman hatte irgendwie zu der Zeit irgendwie so Nasenhöhlenentzündung und durfte eigentlich gar nicht mitsingen, aber hat sich von dieser Atmosphäre so mitreißen lassen und das dann trotzdem gemacht. Also wenn ihr mal ein paar Minuten über habt, guckt euch das an. Das wären so meine Beiträge dazu.
Gibt dann gute Laune. Ja, ist auch alles drei noch nicht drauf. Von daher danke für die Addition der Songs. Von mir kommen natürlich auch noch drei Songs drauf, passend zu deinem Mitgründer, Sänger heißt Fabian Römer, Tag 1, geht es einfach um halt diesen Tag 1, der kann theoretisch an jedem Tag sein. Also jeden Tag kann man sich eigentlich sagen, heute ist Tag 1 von ... Auch ein guter Song, High Hopes, Panic at the Disco, einfach so hohe Ziele zu haben und hoch hinaus zu wollen. Und dann noch Deichkind, Denken Sie groß. Finde ich, passt ja auch ganz gut rein. Ja, cool. Vielen Dank, lieber Christopher, dass Danke du dir. Dabei warst, dass du Einblicke gegeben hast in die Reise von PayPair und PayPair. und dann weiterhin alles Gute auf eurer Reise. Man kann euch wahrscheinlich im Internet einfach finden. Ihr habt eine Webseite, wo man das Produkt auch nochmal vielleicht so in dem einen oder anderen Video sehen kann. YouTube und Instagram, nehme ich mal an, das sind ja so die Standards.
Ja, genau. Also Sachen, Paper wird geschrieben P-A-I-R, vielleicht so am Rande, aber genau. LinkedIn, Instagram, YouTube, Homepage, alles da. Man kann mich auch gerne adden bei bei LinkedIn oder wenn irgendwer mal eine Frage hat zu irgendwem, was wir so gemacht haben, Crowd Investing oder so, meine Hilfe braucht, kann er mir gerne schreiben.
Wenn die Sachen irgendwie in Hamburg am Hafen hängen, wie es dann weitergeht.
Ja.
Alles klar. Alles verlinkt in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei warst, Christopher.
Ja, danke dir.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zuhören und ich hoffe, die Interviews hier bringen euch in irgendeiner Art und Weise einen gewissen Mehrwert. Gerne mal Feedback dalassen bei Instagram, LinkedIn oder wo ihr gerne euch aufhaltet. Alles auch verlinkt in den Shownotes. Und jetzt gerne noch schnell dem Podcast hier folgen bei Spotify, damit ihr die nächste Folge in 2 Wochen auch nicht verpasst. Bis dahin. Ciao.